Willkommen beim Podcast Ruhrpottologe unterwegs im Ruhrgebiet. Heute ein Stolperstein für Ernst Bente. Wer war denn Ernst Bente? Ich war am 8. November 2025 dort vor Ort und habe für den Kinder- und Jugendring in Bochum die Aktion mitgemacht, Steine, also Stolpersteine, zu säubern. Übrig geblieben sind noch Ernst Bente und Julius Elversberg. Ich habe aber erstmal Ernst Bente vorgezogen und habe festgestellt, dieser Mann war kein Jude. Dieser Mann war sogar ein Straffälliger. Ehrt man ihn dann mit einem Stolperstein? Fragt man sich dann, nicht unbedingt, wenn jemand Raubüberfälle gemacht hat und Diebstähle, ist er eigentlich des Lebens würdig? Das fragt man sich dann und stellt fest, unter dem Nationalsozialismus war das ein Fall fürs Konzentrationslager tatsächlich. Und das hat mich stutzig gemacht, drüber nachzudenken. Natürlich ist das nicht richtig, Raubüberfälle zu machen, Diebstähle, Waffenbesitz zu haben. Das sind alles die Dinge, warum die Kripo Bochum ihn verhaftet hatte. Aber warum ist er dann von der Gestapo abgeführt worden? In das Konzentrationslager Buchenwald. Und von dort landete er im KZ Mauthausen. Als Straffälliger, der wohl nicht würdig für die Armee war, weil viele tatsächlich ein Selbstmordkommando zugeführt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein Angriff auf die Sowjetunion gemacht worden, hat er dann im Steinbruch arbeiten müssen. Und während dieser Zeit wurden an ihm Experimente gemacht. Jetzt fragt man sich noch mehr. Ein Straffälliger ist des Lebens unwürdig im Nationalsozialismus und man spritzt ihnen Impfungen. Und zwar Typhusimpfungen. Wie umstritten Impfungen sind, das haben wir in der Corona-Zeit natürlich auch alle mitgemacht. Aber Typhus war ja gar nicht verkehrt zu prüfen, weil Typhus eine Krankheit war, die sich in einem Konzentrationslager auch ausgebreitet hat. Und wenn diese Konzentrationslager natürlich Zwangsarbeiter trifft, dann hat man natürlich fehlende gute Arbeitskräfte. Könnte man aus dieser Sicht als historischer Laie natürlich bedenken. Aber hier könnte es auch sein, dass Typhus eben für die arische Rasse ja auch gefährlich ist. Also die Impfungen werden an Menschen gemacht, die nicht würdig sind, unter dem Nationalsozialismus zu leben. Ich bin kein Historiker, aber diese Fragen stelle ich mir als ganz einfacher Mensch, der sich darüber Gedanken macht. Und Ernst Bente, egal was er gemacht hat und verbrochen hat, wäre heute in die Justizvollzugsanstalt in Bochum für mehrere Jahre hinter Gittern gekommen, hätte seine Zeit abgesessen, na, und er hätte sich vielleicht auch wieder ganz normal in die Gesellschaft integriert, eine Arbeit angenommen, ja, und bis zur Rente gearbeitet. Er allerdings musste nachweisen, dass er in einem KZ war, damit er überhaupt eine entsprechende Rente bekommt. Dass er an ihm Experimente durchgeführt wurden, das ist eine sehr üble Sache. Und ja, das könnte nicht nur bei Strafgefangenen durchgeführt worden sein. Nein, es ist sogar so. Es ist bei Juden passiert worden. Es ist bei Sinti und Romas passiert worden. Und gemacht worden, nicht passiert worden. Und es ist bei vielen, vielen verschiedenen Menschen gemacht worden und nicht nur Typhusimpfungen. Und ich habe mir gesagt, ich mache einen Podcast Stolpersteine-Ruhrgebiet, der startet am 27.01.2026 jetzt richtig offiziell. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist zwar schon erschienen unter dem Podcast Robotologe unterwegs im Ruhrgebiet, aber solltet ihr euch nur für diese Stolperstein-Geschichten interessieren, dann abonniert den Kanal Stolpersteine Ruhrgebiet. Dort erfahrt ihr nach und nach aus dem Ruhrgebiet die historischen Recherchen von den verschiedenen Institutionen, wie hier bei Ernst Bente die Lessing-Schule. Hier berufe ich mich natürlich auf die Unterlagen von der Lessing-Schule, die 2019 dort im Stadtarchiv Bochum die Ergebnisse vorgestellt haben. Ich kopiere nicht, ich nehme die Recherchen, um euch Ernst Bente näher zu bringen, als nur diesen Stolperstein, über den man eben stolpern kann. Und das auch nur, wenn man nach Bochum-Werne fährt, auf den Hollen 30. Dort hat er gewohnt und gelebt. Und er hatte eine Familie. Und vielleicht war er als Bergmann ein Krüppel geworden. Genau recherchiert wurde das jetzt nicht. Und vielleicht hat er deswegen ja auch Raubüberfälle gemacht, um seine Familie zu ernähren. Oder warum ist er reingerutscht? Spielsucht? Alkoholsucht? Man weiß es nicht genau. Die Recherchen gehen nicht so tief hinein, warum er straffällig geworden ist in einer Zeit, wo man für jede Strafe in ein Konzentrationslager tatsächlich auch abwandern kann und vielleicht nie mehr wiederkommen. Er hat's überlebt. Er ist befreit worden von Amerikanern. Das schon mal vorab. Und jetzt, bevor ich lange weiter darüber nachdenke und erzähle, möchte ich euch einfach die Rechercheergebnisse von der Lessing-Schule vorlesen und damit Ernst Bente eine Stimme geben. Aber ihr denkt mit Sicherheit mal drüber nach, was wäre, wenn ihr in dieser Zeit straffällig für was auch immer geworden seid oder vielleicht psychisch krank, wie ich das bei Paul Borek ja schon näher gebracht hatte. Das sind so Fragen, wenn man über die Reichspogromnacht nachdenkt, die jetzt gerade hinter uns ist. Ernst Bente ist ein Mensch aus dem Ruhrgebiet. Egal, was er verbrochen hatte und wie lange er danach auch vielleicht in einem Gefängnis gesessen hätte. Er hatte eine zweite Chance verdient. Im Nationalsozialismus hatte er sie nicht. Und wären die Amerikaner nicht gekommen und hätten ihn befreit, wer weiß, nur kurze Zeit später wäre er vielleicht an den Impfungen gestorben. Vielleicht hatte er auch nur Glück, dass die Impfungen bei ihm nicht so schlimm gewirkt haben mit Nebenwirkungen, wie es bei jemand anderen war. Vielleicht waren es auch Placebo-Impfungen, man kann es nicht nachvollziehen. So genau kenne ich mich nicht damit aus, wenn ich jetzt die Unterlagen sehe. Aber er ist ja keine Maus, er ist ein Mensch. Ein Mensch wie du und ich, zumindest war er es. Denn er ist mittlerweile verstorben. Jetzt lese ich euch vor die Rechercheergebnisse von der Lessing-Schule und gebe damit Ernst Bente eine Stimme. Stolperstein für Ernst Bente. Am 12.12.2019 haben die Paten von der Lessing-Schule Bochum die Rechercheergebnisse zum Stolperstein für Ernst Bente im Stadtarchiv Bochum vorgetragen. Ernst Bente kommt am 15. Februar 1911 in Bochum als Sohn von Ernst Bente und seiner Frau Laura wohnhaft in Bochum-Langdreher, Weststraße 67D, zur Welt. Er ist vom Beruf Bergmann und verheiratet mit Martha, mit der er ein Kind hat. Vor der Verfolgung lebt die Familie in Bochum-Werne auf den Hollen 30. Ernst wird am 4. September 1939 von der Kriminalpolizei Bochum verhaftet. Ihr hört jetzt 4. September, das heißt, am 1. September ist der Zweite Weltkrieg angefangen. Er wurde verhaftet. Er wurde nicht in die Armee gesteckt. Zu diesem Zeitpunkt ist er wegen Raubes, versuchten Raubes, Diebstahls und verbotenen Waffenbesitzes bereits zu 5 Jahren Gefängnis sowie Ehrverlust verurteilt worden. Das heißt, er war schon verurteilt worden. Am 13. Oktober 1939 verschleppt ihn die geheime Staatspolizei seiner Vorstrafen wegen ins Konzentrationslager Buchenwald, wo er als wehrunwürdiger Häftling unter der Nummer 8284 erfasst wird. Im KZ Buchenwald wird Ernst Bente dem Arbeitskommando Steinbruch zugewiesen und muss dort Zwangsarbeit leisten. Auf der Karteikarte vom Konzentrationslager Buchenwald steht auf der linken Seite oben links sozusagen der Familienstand. Familienname, Vorname, geboren am, in Bochum-Langendreher, Beruf, Bergmann. Dort steht auch die Religion. Und hier steht GLLUS, religionslos. Staat ist Deutsches Reich, DR, abgekürzt. Und dann war er verheiratet, ein Kind. Letzter Wohnort, Bochum-Werne auf den Hollen 30. Adresse der nächsten Angehörigen war damals natürlich Martha B., also Bente. Rechts oben kann man sehen, wer unwürdig, Häftling Nummer 8284, schutzhaft angeordnet. Am 4.9.1939 durch Behörde Kripo Bochum. Bisherige Parteizugehörigkeit KJ 30-32. Was bedeutet das? KJ, Kommunistischer Jugendverband Deutschlands? Ich bin kein Historiker und ich denke, darüber werde ich auch nochmal mit einem Historiker sprechen, weil wenn er der kommunistischen Jugend angehörte, und zwar in der Hochzeit des kommunistischen Jugendverbandes in Deutschland, dann waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich 50.000 junge Männer und Frauen in diesem Verband organisiert. Und naja, wenn er Raubüberfälle und wenn er also wegen Waffenbesitz verhaftet wurde, könnte das nicht vielleicht sogar auch eine Form von Widerstand gewesen sein? 4 Vorstrafen hatte er. Raub, versuchter Raub, Diebstahl, verbotener Waffenbesitz. Er bekam 5 Jahre Gefängnis und 5 Jahre Ehrverlust. Das heißt, in dieser Zeit keine Arbeit, nichts. Der Name ist Schall und Rauch. Aber ich erkläre das jetzt erstmal. Im historischen Kontext gab es einen rechtlichen Ehrverlust. Das sind die Entziehung von Rechten. Der Ehrverlust war in der Vergangenheit eine Nebenstrafe im deutschen Strafrecht, die den Verlust bestimmter bürgerlicher Ehrenrechte nach sich zog. Beispiele für verlorene Rechte: die Teilnahme an öffentlichen Wahlen, das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden und die Ausübung bestimmter ehrenamtlicher Funktionen. In der heutigen Zeit sind diese strafrechtlichen Nebenstrafen nicht mehr in dieser Form, aber der Begriff wird weiterhin zur Beschreibung des Verlusts von Ehrenrechten verwendet. Also, Ehrverlust hat man in gewisser Form immer, wenn man ins Gefängnis kommt. Aber zur damaligen Zeit ist das wirklich schon eine üble Sache, wenn man ja nichts mehr begleiten durfte. Der Verlust von Ansehen und Ruf war natürlich auch gegeben. Eine Person verliert dadurch ihren sozialen und persönlichen Wert, ihre Achtung und ihren Ruf in der Gesellschaft. Die Ursache? Dies kann durch Worte, Taten, Schriften oder Bilder geschehen, die die Ehre einer Person verletzen. Naja, bei Ernst Bente war das eher der Fall, dass der Ehrverlust genommen wurde. Bei Ernst Bente war das wohl, dass der Verlust der Ehre oder die Aberkennung bürgerlicher Ehrenrechte natürlich bezogen war auf die Situation. Ich denke, Ernst Bente ist noch viel interessanter als Person. Man müsste viel tiefer graben, um herauszufinden, warum er diese Raubüberfälle gemacht hat und was es genau ist. Ich führe dann hier diese Karte weiter. Eingeliefert wurde er im KZ Buchenwald am 13.10.1939. Achtung, jetzt kommt es. Überführt wurde er am 15.04.1940 nach Mauthausen. Es gab ein Foto und die Nummer hat 329D. Ein Foto habe ich hier leider nicht. Er wurde dem Arbeitskommando Steinbruch zugewiesen. Die Karteikarte übrigens ist gedruckt worden bei R. Borgmann in Weimar. Nur mal so zur Info. Steht drauf. Jetzt führe ich weiter den Fragebogen der Effektenkammer aus dem Text, dem recherchierten Text der Lessing-Schule. Der Fragebogen der Effektenkammer wurde in den Hauptlagern ausgegeben und war eines der ersten Dokumente, das von den Häftlingen bei ihrer Ankunft im Konzentrationslager ausgefüllt werden musste. In den Konzentrationslagern arbeiteten Funktionshäftlinge, die dabei halfen und die Fragebögen später verwalteten. Auf den Fragebögen der Effektenkammer wurde der Haftgrund angegeben: Vorbeugehaft, Schutzhaft, Schulungshaft, Rückführung, Schutzhaft, Homosexualität, strafbar nach § 175, Zeugen Jehovas, damals hießen sie Bibelforscher, Rückführung, Bibelforscher, arbeitsscheu, Jude, Rassenschänder und Ausweisungshaft. Als Ausweisungshäftlinge, oft AH oder AusH abgekürzt, galten vor allem Nichtjuden, die keine deutsche Nationalität hatten oder staatenlos waren, zurückgehend auf einen Erlass von Heinrich Himmler aus dem Jahr 1937 sollten sie durch die KZ-Haft unter Druck gesetzt werden, damit sie aus Deutschland ausreisten. Ich habe den Fragebogen der Effektenkammer jetzt vor mir, der in Blockschrift auszufüllen ist. Allerdings, Blockschrift wurde da nicht so verwendet. Also es ist irgendwie eine Mischung aus Sütterling und ja, man kann es aber lesen. Die deutsche Schrift. Allerdings wäre unwürdig. Steht oben drauf. Darunter ist dann das, was ich angegeben habe, gerade Vorbehör, Schutzhalt, Schutzhaft heißt das, Schulungshaft, Rückführung, Schutzhaft, § 175, Bibelforscher, Rückführung, Bibelforscher, arbeitsscheu, Jude, Rassenschänder und Ausweisungs-BH. Dann steht Häftling Nummer 8284, Block ist noch nicht angegeben. Dann kommt der Name, der Vorname und der Beruf, also Bente Ernst Bergmann. Geburtstag 15.02.11, also 1911, Geburtsort Bochum. Und dann steht Religion ohne und verheiratet. Staatsangehörigkeit ist D. Seine Frau Martha wird wieder aufgelistet im Bochum-Werne auf den Hollen. Die Einlieferungsbehörde ist Bochum. Wohnung nach der Entlassung steht wie oben auf den Hollen. Letzte Wohnung vor der Verhaftung wie oben. In Haft von bis in Gefängniszelle ist hier nicht gelistet, interessanterweise. Er ist einfach direkt ins KZ geliefert worden, am 4.9.1939. Und dann bekam er eine Nummer, K.L.BU. ist wohl das Konzentrationslager Buchenwald, der 13.10.1939, der angegeben wurde. Also so lange. Er war also vom 4.9. bis zum 13.10. in irgendeiner Schutzhaft, irgendwo in einem Gefängnis in Bochum. Und Arbeitgeber, wohin befindet sich die Invaliden- oder Angestelltenkarte? Beim Arbeitgeber. Wer war denn der Arbeitgeber? Irgendein bergbauliches Institut, eine Zeche? Das kann man hier leider nicht lesen. Da müsste man nachforschen. und auf der Liste ist noch Mitglied einer Sonderkasse. Aber da steht nichts, ist durchgestrichen. Und dann haben wir überführt am 15.04. kleingedruckt Mauthausen. Also da steht noch eine 40. Also 15.04.40 Mauthausen. Das ist auf dieser Fragebogen der Effektenkammer. Jetzt komme ich zu einem weiteren Dokument. Und zwar ein wehrunwürdiger Häftling, Ernst Bente, Haftnummer 8284. Beruf Bergmann, geboren am. Also, wie viele Karteikarten hat man wo gebraucht? Achtung, eingeladen am 13.10.1939, 17 Uhr, von Bochum, entlassen am 15.44 nach Mauthausen. Bei der Einlieferung abgegeben, hat man auch akribisch aufgeschrieben. Aufgelistet sind zum Beispiel Hut, Mütze, Schuhe, Stiefel, Strümpfe, Gamaschen, Tuch oder Leder, Mantel, Sommer, Winter, Rock, Kittel, Hose, Weste, Pullover, Hemd, Unterhose sogar, Kragen, Binder, Vorhemd, Trainings, Bluse oder Hose, Manschettenknöpfe, Kragenknöpfe, Halstuch, Schal, Handschuhe, Schlüssel, Feuerzeug, Brieftasche, Papiere, Bücher. Da steht noch Inf-Verskarte, das wird die Invalidenversicherungskarte sein. Ein Drehbleistift, ist wichtig, dass das hier wohl aufgelistet ist. Ein Füllfederhalter, ein Rasierzeug, Aktentasche, Koffer, Paket. Ja. Und was hatte Ernst Bente bei der Einlieferung? Ein paar Schuhe. 1+1 Paar Strümpfe. Ein Rock, eine Hose, ein Pullover. 2+1 Hemd. Eine Unterhose. Eine. Das betone ich nochmal. Eine Unterhose. Dann verschiedenes. Ein Kamm. Also sonst nichts. Er hatte keine Wertsachen. Hier kann man noch angeben. Uhr mit Kette, weiß oder gelb. Armbanduhr, Leder, Metall, weiß-gelb oder Ring mit oder ohne Stein. Das kann man alles angeben auf dieser tollen Karte. I.T.S. Fotonummer 74a. Ein Foto habe ich hier leider nicht. Darunter steht dann der Häftlingseigentumsverwalter im Auftrag. Und diesen Menschen kann ich leider nicht lesen, der da unterschrieben hat. Das kann Mintal heißen. Am Ende ist so ein geschwungenes L, in der Mitte ein T, am Anfang M. Da ist auch ein Punkt über ein schwungvolles M. Also Mintal könnte sein. Ja, anerkannt, Ernst Bente. Ja, Jung, hast eine Unterhose, wenn ich das mal so ironisch bemerken darf. Wie gütig, dass man ihn die behalten hat. Wir kommen wieder zum Text von der Lessing-Schule. Nach etwa einem halben Jahr, am 15. April 1940, wird er weiter verschleppt ins Konzentrationslager Mauthausen in Österreich, etwa 20 Kilometer entfernt von Linz. Österreich war damals ja nicht mehr Österreich, sondern wurde ja eingegliedert als Ostmark, das heißt, es war das Deutsche Reich. Es ist heute aber in den Grenzen von Österreich. Gemäß der Häftlingspersonalkarte war die Ehe mit seiner Frau in der Zwischenzeit geschieden worden. Ob sie gezwungen wurde, sich scheiden zu lassen, ob sie selbst schon Schwierigkeiten mit ihrem Mann auch vorher hatte, ob sie dieses Leben nicht mehr durchführen wollte, das sind alles so Fragen, die man sich natürlich stellen kann, wenn man über Ernst Bente nachdenkt. Es gibt also eine Häftlingspersonalkarte. Oben steht eine Nummer, ein Datum bezweifle ich. Es kann aber auch das Datum sein, wann diese Karte im Arolsen-Archiv auftauchte. Da steht nämlich 19.01.88. Es kann, wie gesagt, 19.1.88 die Nummer der Häftlingspersonalkarte sein. Der Häftling hat die Nummer 2761. Rechts ist ein umgedrehtes Dreieck. Da drin steht BV. Was heißt denn BV? Befristete Vorbeugungshaft. In Wikipedia nachzulesen, steht im ersten Absatz befristete Vorbeugungshaft in Klammern BVU, auch befristete Vorbeugehaft genannt, ist eine auch in der Forschungsliteratur weit verbreitete fälschliche Bezeichnung für eine Kategorie von KZ-Häftlingen, die im Lagerjargon BVler oder Berufsverbrecher genannt wurden. Die Auslegung des Kürzels BV als befristete Vorbeugungshaft gilt als widerlegt. Die Behauptung, bei den BV-Häftlingen habe es sich um befristete Vorbeugungshäftlinge gehandelt und aus der Abkürzung BVler sei dann die Bezeichnung Berufsverbrecher entstanden, geht auf Eugen Kogon und sein 1946 erschienenes Buch »Der SS-Staat – Das System der deutschen Konzentrationslager« zurück. Seine Auslegung wurde in zahlreiche Darstellungen reputabler Historiker übernommen. Wolfgang Ayers wies 1988 darauf hin, dass sich die Bezeichnung befristete Vorbeugungshaft nicht in amtlichen Erlassen nachweisen lässt. Es gab ab 1933 lediglich eine polizeiliche Vorbeugehaft, die jedoch unbefristet war. Julia Hörath bedauert, dass die Deutung Kogons trotz wiederholter Richtigstellung unkritisch weiter verbreitet wird. Nachgewiesen sind die Bezeichnungen vorbeugende Polizeihaft
bzw. polizeiliche Vorbeugungshaft.
Der Begriff befristete Vorbeugungshaft ist weder vor 1933 noch in der Zeit des Nationalsozialismus nachweisbar. So erging im November 1933 ein Erlass über die Anwendung der vorbeugenden Polizeihaft gegen Berufsverbrecher. Dieser Freiheitsentzug war mit einem Haftprüfungstermin verknüpft, jedoch grundsätzlich unbefristet. In den Haftbefehlen stand das Kürzel BV für Berufsverbrecher. Hörath nimmt an, das Lagerpersonal habe in Unkenntnis des gängigen polizeilichen Vokabulars das Kürzel fälschlich als befristete Vorbeugungshaft verschriftlicht. Die Sichtung von Quellen von Kriminalpolizei und SS zeigt aber, dass in diesen die Entsprechung befristeter Vorbeugehäftling für das Kürzel BVer nicht gebraucht wurde. Anzunehmen ist deshalb, dass die Geschichtsforschung hier Begriffserläuterung aus der Erinnerungsliteratur unkritisch übernommen hat, wodurch der Eindruck gefördert wird, Vorbeugehäftlinge seien gegenüber Schutzhäftlingen strukturell bevorzugt gewesen. Bereits ab 1933 waren mehrfach Vorbestrafte in Vorbeugehaft genommen und in Konzentrationslager eingewiesen worden. Diese Maßnahme war jedoch auf wenige hundert Personen beschränkt geblieben. Im Januar 1937 erklärte Heinrich Himmler gegenüber Wehrmachtsoffizieren: »Ich gehe jetzt, weil mir die Kriminalität in Deutschland immer noch zu hoch ist, dazu über, Berufsverbrecher in viel größerem Umfange als bisher schon nach einigen Strafen, nach 3 oder 4 Malen, einzusperren und nicht mehr loszulassen.« Diese erhebliche Anzahl unsicherer Kantonisten sei andernfalls der Nährboden für höchst unangenehme Entwicklungen im Falle eines Krieges. Himmler ordnete im Februar 1937 an, 2000 nicht festen Arbeitsverhältnissen beschäftigte Berufs- und Gewohnheitsverbrecher festzunehmen und in Konzentrationslagern einzusperren. Diese Aktion wurde im März 1937 durchgeführt. Die Zahl der Vorbeugehäftlinge hatte sich damit verfünffacht. Nach Julia Hörath war diese Funktionserweiterung der Konzentrationslager nicht ausschließlich zentral gesteuert. Vielmehr habe sich der Gedanke einer erbbiologisch begründeten rassischen Generalprävention allmählich im Wechselspiel zwischen lokalen und zentralen Behörden herausgebildet. Die mit dem grünen Winkel gekennzeichneten BVler wurden häufig als Funktionshäftlinge eingesetzt und waren bei den politischen Häftlingen verhasst. In der Spätphase des Krieges wurden mehrere Berufsverbrecher aus den Konzentrationslagern für die SS-Sondereinheit Dirlewanger angeworben. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Im Nationalsozialismus waren auch die in Konzentrationslagern internierten Schutzhäftlinge vollkommen rechtlos gestellt. Die Schutzhaft beruhte ebenso wie die polizeiliche Vorbeugehaft auf der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933, die praktisch alle individuellen Grundrechte außer Kraft gesetzt hatte, von den Nationalsozialisten während ihrer 12-jährigen Diktatur niemals aufgehoben wurde und die Grundlage ihrer Herrschaft blieb. Die Forschungsgrundlage. In der Forschung zum nationalsozialistischen Lagersystem blieb die Rolle der Kriminalpolizei, die sowohl asoziale wie auch Berufsverbrecher als kriminalpolizeiliche Vorbeugungshäftlinge einwies, lange kaum beachtet. Nach Ayers sind die Grünen die wohl am schlechtesten erforschte Häftlingsgruppe. Es seien ihre Sozialstruktur und ihre Lebenswege vor der Verhaftung nicht hinreichend untersucht. Über ihre Vorstrafen sei selten bekannt, ob es sich um schwere Straftaten oder mehrere geringfügige Delikte gehandelt habe. Die Einordnung von Kleinkriminellen als Berufsverbrecher oder als arbeitsscheuer Asozialer blieb teilweise dem Zufall überlassen. Ein Forschungsdesiderat besteht nach Ayers auch bei der zahlenmäßigen Dimension. Ob der Zahl der männlichen deutschen nichtjüdischen politischen Häftlinge, die der Kriminellen übertraf, ist noch nicht erforscht. Für das KZ Dachau wurden 6.405 Berufsverbrecher nachgewiesen. Im KZ Mauthausen waren 4.234 Berufsverbrecher und 11.098 Sicherungsverwahrte inhaftiert. Aha. Und hier eine Anmerkung von mir. Es ist einer von diesen Berufsverbrechern aus Bochum. Und das war Ernst Bente. Im KZ Sachsenhausen konnten insgesamt 9.181 Berufsverbrecher, Sicherungsverwahrte und Vorbeugehäftlinge ermittelt werden. Die Einzelnachweise sind unter anderem Julia Hörath, Terrorinstrument der Volksgemeinschaft, KZ-Haft für Asoziale und Berufsverbrecher. Dann Wolfgang Ayers, Angebot der nationalen Arbeitsdisziplin. Die Aktion Arbeitsscheu Reich, 1938. Julia Hörath, Terrorinstrument der Volksgemeinschaft. Sie hat in Zeitschriften mehrmals darüber berichtet. Dagmar Lieske, unbequeme Opfer, Berufsverbrecher als Häftlinge im KZ Sachsenhausen. Forschungsbeiträge und Materialien der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Peter Longerich, Heinrich Himmler, die Biografie. Und noch einige andere Informationen, die ihr alle in Wikipedia nochmal nachlesen könnt. Unter der Suche befristete Vorbeugungshaft. Ich habe euch das jetzt vorgelesen, weil man kann sich relativ gut drauf verlassen, was da steht. Es ist nachgeforscht, Einzelnachweise sind vorhanden und ohne jetzt Historiker zu sein, kann man sich auf diese Information ruhig berufen. Also, oben rechts stand auf der Karteikarte das umgedrehte Dreieck für BV, Berufsverbrecher. Dann darunter steht eine Personenbeschreibung. Größe 1,70 Meter, Gestalt schlank. Gut, er hat im Steinbruch vom Buchenwald gearbeitet. Es kann also sein, dass er stark schlank wurde. Gesicht oval, Augen blau, Nase gerade, Mund groß, Ohren groß, Zähne einer fehlt, Haare blond, Sprache deutsch. Dann, was nicht ausgefüllt ist, ist besonderes Kennzeichen, Charaktereigenschaften, Sicherheit bei Einsatz, körperliche Verfassung, alles nicht ausgefüllt. In der Häftlingspersonalkarte ist auf der linken Seite die Aufführung nochmal seiner Personalien, dass er also auch keine Religion hat, dass er eingewiesen wurde am 13.10.1939, dass er in Bochum-Langdrea geboren wurde, in Bochum-Werne auf den Hollen wohnt, durch die Kripo eingewiesen am 13.10.1939 im Konzentrationslager Buchenwald, Grund BV, Vorstrafen, siehe Akte, überstellt am 16.04.1940 Mauthausen. Und da kann man sagen, er kann auch überall hin überstellt werden. Man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Möglichkeiten, das auszufüllen. Entlassung könnte auch da unten stehen. Und mit Verfügung vom, na, vielleicht hätte man ja einen Gnadenersuch sozusagen ja auch mal nachlesen können. Unten drunter steht Strafen im Lager. So, auf der linken Seite Grund und in der Mitte steht Cholerit. Ich kann es leider nicht lesen, weil dieser Stempel nicht ganz so durchgedrückt wurde. Und da steht erfasst. Jetzt kann ich euch noch was vorlesen. Und zwar vom Arolsen Archiv. Das ist das Internationale Center für Nazi Persecution. Eine Cholerit-Vorkarte, mit der ab Sommer, Herbst 1944 alle KZ-Häftlinge zentral erfasst werden sollten. Das hat hier irgendwie aber vorher schon gestanden. Also, Ernst Bente ist ja in Mauthausen befreit worden. Das heißt, der Stempel oder die Karte ist nochmal neu ausgefüllt worden. Steht nur leider nicht das Datum. Hier steht nur überstellt worden. Aber das Höllerit-Erfassungs-, also die Vorkarte, war sozusagen das Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVHA, abgekürzt. Die wollten so den Arbeitseinsatz der Gefangenen planen. Da die Vorkarten in den einzelnen Konzentrationslagern identisch ausgefüllt werden mussten, sind die Karten bis auf die jeweiligen Angaben zum Häftling absolut gleich. Einen kleinen Unterschied gibt es nur da, wo zur Zeitersparnis Stempel mit dem Namen des Lagers benutzt wurden. Also, das ist eine ganz schöne Maschinerie, wenn man drüber nachdenkt, diese Karten. Also, ich schüttel da nur mit dem Kopf, wenn ich da näher drauf eingehe. Weiter geht's in Text der Lessing-Schule. Ab dem 30. September 1944 ist Ernst dem Häftlingskrankenbau als Hilfsarbeiter bei der Desinfektion zugeteilt. So die Rückseite einer seiner beiden Häftlingspersonalkarten. Bei der sogenannten Desinfektion handelte es sich aber gelegentlich auch um eine Tarnbezeichnung für medizinische Versuchsreihen, bei der ein Impfstoff gegen Typhus an den Häftlingen getestet wurde. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass das bei ihm passiert ist. Und ich muss meine Brille abnehmen, um das nochmal genauer zu lesen. Also, trotz meiner Gleitsichtbrille lese ich jetzt den erlernten Beruf oben links, Bergmann. Ausgebildet in der Zeit steht da gar nicht. Das scheint auch gar keinen zu interessieren. Auch arbeitsbuchtechnisch nicht und eine Berufsgruppe auch nicht. Zuletzt ausgeübter Beruf steht auch nichts. Was hat er vorher gemacht? Eingesetzt steht hier 30.09.1944 als MA bei Desinfektion. Revier kann ich so gerade eben noch lesen. Könnte aber auch Revler heißen, dass das der Arzt war oder so. Auf dieser Karteikarte, wenn man dann drauf guckt, für alles gibt es ja Karteikarten hier, da haben wir natürlich dann den Namen Bente, Vorname Ernst, Geburtsdatum, Alter ist 32 Jahre, Geburtsort wird schon gar nicht mehr genannt. Man rechnet damit, dass er vielleicht auch bald nicht mehr da ist. Es ist also so krass, wenn man die Sachen hier schon ausfüllt, dann auch richtig, da steht auf jeden Fall kein Geburtsort. Dann haben wir natürlich oben rechts B. V. für wahrscheinlich dann eben Berufsverbrecher und Häftlingnummer die 2761, Nation Deutsch. Und dann hat man auf dieser kartonierten Karte eine Einteilung. Vielleicht hat jeder schon mal so einen Impfpass in der Tasche gehabt. Also sollte man führen, ne? Wenn man zur Impfung geht. Auf dieser Kartonkarte steht also ganz links Karton. Darunter sind Ziffern 234, 235, 236, 237, 238. Achtung, in der Reihe von 238 steht tatsächlich eine Ziffer. 217-35. Da drüber in den Zahlen steht rote ISD-Inventurnummer. Das heißt, man ist in dem Moment eine Inventur, kein Mensch mehr. Blattlaufende Nummer ist man dann. Bei der zweiten Reihe von 238 steht dann blattlaufende Nummer 258-35 und danach 276-35. Tja, was auch immer das heißen mag. Vielleicht Versuchsreihe, 258 Versuch. Vielleicht ist er der 35. in dieser Versuchsreihe. Und bei Karton 241 haben wir dann 8-35, 12-35, 14-35, 17-35, 43-35, 51-35, 63-35, 87-35, 107-35. Das klingt alles sehr langweilig, aber jetzt kommt's. Rechts auf der Seite steht Menschenversuche mit T.A.B.Endogenadsorbat. Impfstoff und Mischimpfstoff Tetravakzine. Versuchsimpfungen an Häftlingen des Konzentrationslager Mauthausen. Dann steht natürlich da wieder eine Nummer. 00, das ist ein OCC 15-183 römisch 2e. Wie toll das immer gemacht wird alles. Nähere Angaben siehe Original. Also das ist noch nicht mal das Original, interessanterweise. Was mich jetzt interessiert, ich habe ja nachgelesen, das ist eine Typhusimpfung. Gibt es diese Impfung überhaupt noch? Das ist die Frage. Auf jeden Fall ist die Definition, was ein Adsorbat-Impfstoff ist, ein Impfstoff, bei dem der Erreger bzw. die immunisierenden Antigene an ein Adsorptionsmittel gebunden vorliegen. Zum Beispiel ist auch eine Tetanus-Impfstoffreihe adsorbiert. Ein Präparat aus Tetanus-Formol-Toxoid absorbiert auf Aluminiumphosphatgel. Nur mal so zur Info. Wofür steht denn das TAB? TAB steht für Typhus und Paratyphus A plus Paratyphus minus B Impfstoff. Der TAB-Impfstoff ist ein Kombinationsimpfstoff der Immunität gegen die Krankheiten Typhus, Paratyphus A und Paratyphus B erzeugt. Okay, soweit sind wir dann ja schon mal. Und wenn wir jetzt weitergehen, gibt es Verweise und Beziehungen, und zwar in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Dort gibt es dann den Kontext Konzentrationslager Mauthausen NS4 Konzentrationslager Mauthausen Akten des SS-Arztes Dr. Karl Groß. Medizinische Versuche, Fieberkurven, Impfungen mit TAB-Endogenadsorbat-Impfstoffreihe 1. Und es gibt weitere Informationen zum Objekt im Archivportal D. Da gehe ich doch mal drauf. Was ihr sozusagen jetzt erlebt, ist während des Podcastes. Ich spreche das hier mit meinem Handy ein. Ich hatte eigentlich nur vor, den Text von der Lessing-Schule vorzulesen. Aber während ich diese Unterlagen durchexerziere mit euch, damit ihr versteht, was ist auf den Unterlagen. Ihr seht sie ja jetzt nicht. Ihr könnt ihn natürlich im Blog nachsehen und lesen und den Link zur PDF-Datei. Das füge ich euch da rein bei rupotologe.de, Rubrik Stolperstein. Erwähne ich am Ende nochmal. Da gibt es natürlich den Link auch hier vom Bundesarchiv. Hier gibt es, also den ich jetzt einfach zufällig entdeckt habe, während ich forsche, was das für eine Impfung ist. Und es gibt bakteriologische Befunde nach Impfungen mit TAB-Endogenadsorbat-Impfstoff. Band Nummer 4. Sachakte. Bla bla bla. Okay, hier steht jetzt nur Sachakte. Berlin-Lichterfelde. Wenn ich jetzt da drauf gehe, Datensatz anzeigen, was zeigt er mir denn an? Ui, das ist ja spannend. Und zwar die komplette Konzentrationslager Mauthausen-Akte. Da kommen wir der Sache schon mal näher. Und hier habe ich zum Beispiel die Nummer 21808, Blatt 17, rote Reihe. Der Patientenname ist Copato. Und zwar hat man hier Ergebnis der Gruber-Vidal-Reaktion, klinische Diagnose zum Typhus. Das ist ja echt übel, wenn ich mir das so angucke. Beendet wurde die am 3.4.1943 hier bei ihm. Okay. Das ist jetzt nur der Herr. Uiuiuiui. Also hier sind wir schon bei, wenn ich mir das richtig ansehe, Häftlingsnummern 22.549. Es gibt noch 149 Seiten. Die will ich jetzt nicht alle durchexerzieren. Und ich bezweifle, dass ich jetzt auch den Ernst Bente hier finde. Weil der ist ja mit einer ganz niedrigen Nummer reingekommen. Okay, man kann nur 1943 nachlesen. Also, was ihr jetzt live hört, wenn ich ins Bundesarchiv gehe. Konzentrationslager Mauthausen. Da ist dann geschrieben worden, 1943 von Dr. Karl Groß, von Februar bis Mai, hat er das gemacht, schon mit diesen Typhusimpfungen. Dort steht Fieberkurven nach Impfungen mit verschiedenen Impfstoffen offenbar gemischt, TAB, endogen adsorbat Impfstoff und Impfstoff Typhus, Paratyphus A und B und Cholera-Keimen, Tetravakzine. Und da wurden richtig heftig Menschenversuche gemacht. Das könnt ihr, den Link packe ich in den Blog rein. Hier habe ich zum Beispiel vom 9.7.1945 Temperaturkarten experimentell. Oh, das ist jetzt hier auf Englisch, sehe ich gerade. Das haben die Amerikaner nach der Befreiung gefunden. Okay. So gesehen zum Glück nicht vernichtet, damit man das mal sieht. Die Frage ist, ob diese Ergebnisse weiterverwendet wurden. Das möchte ich jetzt schon ganz gerne wissen. Vielleicht hört ja ein Wissenschaftler zu, der mir dazu ein paar Informationen gibt, damit ich verstehen kann, was mit Ernst Bente passiert ist, einem sogenannten Berufsverbrecher, der der kommunistischen Jugend angehörte und der kontinuierlich wahrscheinlich nicht mit dem System einverstanden war, um zu überleben, hat er dann wahrscheinlich das alles getan. Waffenbesitz, Diebstahl. Vielleicht wurde er als ehemaliger Kommunist auch in der Gesellschaft nicht anerkannt. So genau können wir das nicht nachvollziehen. Er wird es uns auch leider nicht mehr erzählen können. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Also, wenn jetzt jemand zuhört, der Wissenschaftler ist, der sich auskennt mit diesen Impfungsgeschichten von damals unter Dr. Karl Groß, kann sich gerne bei mir melden. Dann können wir darüber gerne in einem Gespräch, in einem Podcast darüber sprechen. Jetzt mache ich weiter mit dem Lessing-Text, also Lessing-Schule meine ich. Im KZ Mauthausen muss Ernst Bente 5 Jahre lang bleiben. Er wird dort von der US-amerikanischen Armee befreit und am 23. Mai 1945 nach Hause entlassen. In den 1960er Jahren ist Ernst Bente an den ITS, International Trading Service, seit Mai 2019 Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution, herangetreten und hat um eine Bescheinigung seiner jahrelangen Internierung im KZ ersucht, weil er diese für seine Rente benötigt hat. Tja, so einfach kam man nicht an die Rente, ob man im KZ war oder nicht. Das ist schon traurig genug. Und jetzt erzähle ich euch nur nochmal in diesem Podcast, damit ihr das auch versteht, was da ist. Das Military Government of Germany hat ein Verfügungsbefehl für einen Gefangenen, Order of Disposal of Inmates, herausgebracht auf einem schönen weißen Papier. Oben rechts steht MG-P8-G-16. Klingt alles uninteressant. Oben links ist eingekreist eine 7059. An den Leiter Mauthausen. Am 23. Tage des Mai 1945 wurde die Strafsache des Ernst Bente Nummer 2761, der sich in ihrer Gewahrsam befindet, überprüft durch einen Ausschuss bestehend aus A.J. Mitchell, T. T. Marie und T. A. Terracuzzi. Der erste war Colonel, der zweite Major, der dritte Captain. Also, es war eine Art Jury. Dieser Ausschuss, bestehend aus einem Colonel, Major und Captain, hat entschieden und angeordnet, dass Gefangener Ernst Bente zu entlassen ist. Nichts Zutreffendes ist durchzustreichen. Das wurde dann auch gemacht und die Verteilung war dann zum Lagerkommandant gegeben worden. Name und Rang, da ist nichts unterschrieben worden. Man hat einfach verfügt und dann ging er raus aus dem Lager. Naja, dann ging er wohl zurück nach Bochum. Ernst Bente, am 15. Februar 1911 in Bochum geboren. Leider habe ich nicht viele Informationen, was aus ihm geworden ist. Also 1960 ist er in Rente gegangen. Wenn er 1911 geboren wurde, ist er irgendwann wahrscheinlich in den 70er, 80er, vielleicht spätestens in den 90er Jahren verstorben. Das heißt, das Grab wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Vielleicht ist er auch anonym beerdigt worden, man weiß es nicht, aber ich kann das leider nicht nachvollziehen. Wer also jetzt noch irgendwelche Informationen über Ernst Bente hat, der soll die bitte rausrücken. Er kann sich bei mir melden, das wird dann auch im Blog ergänzt und vielleicht sollten wir das dann auch bei der Stolperstein-Sache ergänzen. Irgendwer, ein Nachkomme, irgendwer, ein Onkel, eine Tante, ein Neffe, ein Cousin, keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, was aus ihm geworden ist und was er wirklich gemacht hat damals in der Zeit und warum. Warum ist er Berufsverbrecher geworden? Ist er wirklich Berufsverbrecher geworden oder wollte er einfach nur in diesem Staat überleben oder war er sogar im Widerstand? Das ist nicht ganz klar. Das hier, dass er auf jeden Fall benutzt wurde für Typhusimpfungen, und auch da interessiert es mich sehr, sehr stark. Was ist aus diesen Impfungen danach geworden? Vielleicht gibt es einen Historiker, der einfach mal darüber sprechen möchte mit mir. Also mich interessiert es brennend, was ist aus diesen Impfungen geworden, die also da bei Tausenden von Menschen nachvollziehend sogar in Unterlagen vom Bundesarchiv nachzulesen sind. Was ist daraus geworden? Werden die weiter benutzt? Oder haben wir heute, wenn wir uns von Typhus impfen lassen, die Ergebnisse aus Mauthausen vielleicht in die Adern gerammt? Also das würde mich jetzt schon mal wirklich interessieren. Basiert unsere Typhusimpfung von heute auf den Impfungen, die im Lager, Konzentrationslager Mauthausen an Ernst Bente und 10.000 anderen gemacht wurden. Und in diesem Sinne habe ich Ernst Bente eine Stimme gegeben. Und hinterfrage natürlich auch die Situation dieses Menschen. Warum hat er das getan? Und wieso ist so etwas überhaupt geschehen? Und was ist aus diesen Typhusimpfungen geworden? Und am Ende natürlich aus Ernst Bente. Das möchte ich gerne wissen. Am 8. Oktober 2020 ist der Stolperstein für Ernst Bente vor dem Haus auf dem Hollen 30 verlegt worden. Die Quellen sind ITS Digital Archive Arolsen Archives und individuelle Dokumente aus dem KZ Buchenwald. Das ist abschließend hier in den Unterlagen der Lessing-Schule Bochum. Und in diesem ganzen Podcast, der länger jetzt ging, als ich ursprünglich geplant hatte, mit spontanen Nachforschungen habe ich Fragen mir gestellt. Und das ist auch die Absicht, diesen einzelnen Menschen in den Vordergrund zu rücken. Warum hat er einen Stolperstein bekommen? Ja, er war im KZ, er ist entlassen worden. Aber dann steckt da noch viel mehr dahinter. Es ist also wirklich tragisch, interessant gleichzeitig, aber auch Es hinterfragt mich natürlich in der ganzen Situation, warum, wieso das alles so gemacht wurde. Es ist einfach unbegreiflich. Und es darf sich nicht wiederholen. Deswegen stehe ich auch dazu. Nie wieder ist jetzt. Es gibt Menschen, die ähnlich wieder so reden, die Leute an die Wand stellen wollen. Und auch hier sehe ich eher negative Informationen, wenn ich mich so im Internet umschaue. Hört sich jetzt subjektiv vielleicht an, mag ja sein, aber ich sag mal so, wenn ein Berufsverbrecher jetzt für 4 Jahre hinter Gittern ist und es wird eine Regierung gegründet, die dann sagt, ja, die Berufsverbrecher, die kriegen jetzt keine bürgerlichen Rechte mehr und die werden jetzt nochmal 5 Jahre zusätzlich verdammt in ein Lager und müssen im Steinbruch arbeiten. Der hat schon genügend Verbrechen gemacht. Interessiert uns nicht, was aus dem wird. Ach, da kannst du mal eine Corona-Impfung noch ausprobieren, ob die bei dem funktioniert. Nur mal banales Beispiel. Nur ein banales Beispiel. Denkt mal drüber nach. Und ich beende das mit einer Schweigeminute für Ernst Bente. Der hat zwar überlebt, aber er ist ja mittlerweile wahrscheinlich dann auch verstorben. Denn 114 Jahre wird er ja nicht sein. Ja, damit beende ich diesen Podcast über eine sehr, ja, interessante Person, die nicht religiös war, ja, die ins Gefängnis gekommen ist. Und ihr merkt, ich habe das, während ich das eingesprochen habe, recherchiert. Und ich möchte ihm jetzt auch eine Schweigeminute gönnen und mit diesem Podcast enden. Und ja, wir hören und ja, wenn ihr wollt, auch sehen uns dann in 2 Wochen wieder mit einem Podcast über einen Stolperstein, den ich dann natürlich auch sauber gemacht habe. Alles nochmal nachzulesen, alle Links und natürlich auch die Recherchen der Lessing-Schule von Bochum könnt ihr bei robotologe.de. Die Rubrik ist Stolpersteine. Und jetzt gönnen wir und ich besonders von Herzen Ernst Bente, egal wer du warst, was du getan hast, eine Schweigeminute für dich. Gedenken wir also gemeinsam 1 Minute lang Ernst Bente, der als menschliches Versuchskaninchen benutzt wurde. Ernst Bente, du warst einer von uns, hier im Ruhrgebiet. Glück auf, Ruhe in Frieden.